Ich werde ganz kurz Iman einführen, also einfach ein paar Worte über sie sagen und dann lesen wir aus einem ihrer Bücher und wir werden auch das immer wieder so ein bisschen unterbrechen und ich werde mit ihr ein, zwei kurze Fragen stellen oder mit ihr ein bisschen reden, noch, damit sie auch mehr von ihrer Stimme noch hören. Iman Humaydan ist 1956 in Ain Anoub, dem kleinen Dorf einer drusischen Gemeinschaft südwestlich von Beirut, geboren. In ihren unbeschwerten Jugendtagen erlebt sie die Aufschwungszeit des Libanon, als Beirut eine weltoffene, pluralistische Stadt war, das vielbesungene Paris des Nahen Ostens. Die Situation ändert sich jäh, als 1975 der Bürgerkrieg ausbricht, der bis 1990 tobt und die Seele des Landes und die der Menschen zerreißt. Iman und ihre Familie wandern nicht, wie viele Bekannten, in die USA oder nach Lateinamerika aus. Vielmehr bleiben sie und Iman studiert Soziologie an der amerikanischen Universität in Beirut. Sie arbeitet dann als freie Journalistin und für verschiedene Zeitungen und später dann eben auch als Autorin. Mit dem Schreiben literarischer Texte beginnt sie, als sie während des Kriegs oft stundenlang an den Checkpoints zwischen West- und Ost-Beirut warten muss. Sie sitzt da im Auto und hat nichts zu tun und beginnt da eben einzelne Szenen, Fragmente aufzuschreiben, Gedanken zu notieren. Und diese verdichten sich dann immer mehr, verzahnen sich, verhaken sich. Sie werden das dann auch merken und hören, wie sich das so ineinander schraubt. Zu einer meandrierenden Poetik. Das ist auch so eine Poetik des nomadischen Suchens nach Halt, nach Heimat, nach Zugehörigkeit. Das erste Buch, das bei uns erschienen ist, ist, nein, das auf Arabisch erschienen ist, das ist B wie Bleiben in Beirut. Aus dem werden wir morgen lesen. Das erste Buch, das auf Deutsch erschienen ist, heißt Wilde Maulbeeren. Das ist 2004 bei Lenus herausgekommen. Pardon?
Ich bin's nicht.
Aha. Ja, ich auch nicht. Und aus dem Buch, aus dem wir heute lesen werden, das heißt Andere Leben, das ist das neueste Buch, das im Jahr 2013 bei Lenus erschienen ist. Es ist jetzt noch ein Buch in Vorbereitung. Im Februar 2017 wird das neueste Buch von Iman bei Lenus erscheinen auf Deutsch. Auf Arabisch heißt der Titel 50 Grounds of Paradise. Wie heißt das auf Arabisch? What is the code in Arabic?
50 Gramm min al-Jannah.
Und der deutsche Titel steht noch nicht fest. The Weight of Paradise ist der Titel in Englisch. Was mich an Imans Texten so bestochen hat und auch berührt hat, das ist einerseits, weil sie ein Licht in das Innere der aktuellen Flüchtlingsfragen werfen, finde ich. Und das andere, was mich eben auch sehr berührt hat, ist der Bann der Geschichte. Und das werden wir dann auch jetzt gerade hören. Dass die Frage nach der Macht, die das Gedächtnis hat, die Erinnerung hat, das Erinnern, auch wenn das Erinnern subliminal passiert, nicht bewusst, irgendwo untergründig, manchmal auch passiert es im Körper, nicht im Bewusstsein, hat man das Gefühl, dass die Menschen in ihren Texten, obwohl sie immer auf der Suche nach einer Zukunft und nach einer Perspektive sind, wie an einem unsichtbaren Gummiband immer wieder zurück in die Vergangenheit gezurrt werden oder gezogen werden. Und ich habe mich immer so gefragt, was muss eigentlich in dieser Gesellschaft passieren, von der sie spricht, dass es ein Vorankommen gibt, dass es eine Zukunft gibt. Und vielleicht können wir danach eben auch darüber auch noch sprechen, dann, wenn wir mal gelesen haben nachher. Ja, dann eben würde ich eine kurze Einführung geben zu Andere Leben, weil das ist eine sehr verzahnte Geschichte und man muss ein bisschen etwas wissen, sonst kann man dem Text wahrscheinlich nicht folgen. Es wird erzählt die Geschichte der etwa 40-jährigen Miriam, die 1956 in Beirut geboren wird und den Libanon mit ihrer Familie verlässt, nachdem ihr kleiner Bruder Baha vom Krieg geholt wird. Der Vater verliert den Verstand über dem Tod Bahas. Die Mutter, Nadia, versinkt in Schweigen, sie verliert die Sprache. Und derart verwundet wandert die Familie nach Australien aus. Dort lernt Miriam den Mediziner Chris kennen, ihren späteren Ehemann, dem sie nach Kenia folgt. Die Geschichte setzt dort ein, als Miriam im Jahr 1996 nach 15-jähriger Abwesenheit wieder nach Beirut zurückkehrt, vordergründig um das Haus der Familie in Beirut zu verkaufen, das sie geerbt hat. Aber untergründig und so halbbewusst wird sie eigentlich von einer Sehnsucht getrieben, nämlich von der Sehnsucht danach, die Zurückgebliebenen, wie zum Beispiel ihre beste Jugendfreundin Olga, wiederzusehen und auch dem kurz vor ihrer Reise nach Australien auf mysteriöse Weise verschollenen geliebten George nachzuspüren. Für Miriam sind also noch ein paar Rechnungen in Beirut offen und so trifft sie diese Reise auch an, um ihre Erinnerung zu überprüfen, um all die schockhaft in ihren Körper eingebrannten Gedächtnisfragmente zu verifizieren und auf ihre Kraft und Berechtigung hin zu abzutasten. Auf der Flugstrecke zwischen Dubai und Beirut lernt sie den Amerikaner Nur kennen, einen Journalisten mit libanesischer Mutter und palästinensischem Vater, der seine Kindheit ebenfalls in Beirut verbracht hat und jetzt auf der Suche nach seinen Wurzeln ist. Mit Nur verbindet Miriam bald schon eine leidenschaftliche Affäre, die jedoch schließlich am unterschiedlichen Verständnis von Heimat zerbrechen wird am Ende des Romans. Dann würden wir jetzt die erste Textstelle lesen. Da geht es so um die Auslegeordnung der Familie zunächst einmal.
Soll ich starten?
Ja.
Good afternoon. I would like to only read a few lines in Arabic just to hear the tone of نادية تتذكر الماضي مقرونا بحوادث مرت في حياتنا تقول لي إنني ولدت يوم العدوان الثلاثي على مصر عبد الناصر عام 56 وإنها خافت كثيرا من فقداني وأنا ما زلت جنينا في رحمها يوم حدوث الهزة في لبنان التي صدعت الكثير من البيوت في البلدة ومنها بيت أهلها في حسبية تقول أيضا أن خالي يوسف سافر بعد انقلاب 1961 بأيام قليلة.
Wenn Nadia sich erinnert, bringt sie das Vergangene stets in Zusammenhang mit großen Ereignissen, die unser Leben berührten. So sagt sie mir, ich sei 1956 geboren, zur Zeit der Dreier-Aggression gegen Ägypten unter Abdel Nasser. Und zuvor habe sie schrecklich Angst gehabt, mich zu verlieren. Ich sei ja noch in ihrem Bauch gewesen, als das große Erdbeben den Libanon erschütterte und im Ort die vielen Häuser zerstörte, darunter auch ihr Elternhaus in Hasbaya. Von meinem Bruder Baha sagt sie, er sei nach der Libanon-Krise von 1958 zur Welt gekommen, zu einer Zeit, als mein Papa dieser Ereignisse wegen eingesperrt war. Und zu Onkel Yusuf merkt sie an, dass er wenige Tage nach dem Umsturz von 61 ausgereist sei. Nadia, das ist eben die Mutter von Miriam, unterscheidet sich darin nicht von Nahil, Vaters Mutter, die bei unserem Stammbaum auch eher die allgemeinen Daten als einzelne Namen erwähnt. Wie denn überhaupt ihr Gedächtnis weit zurückreicht auf historische Geschehnisse vor meiner Geburt und sogar vor der ihres Sohnes Salama, meines Papas. Gerade so, als besäße der Einzelne in meiner Familie keine Geschichte, wenn nicht der Beginn seines Lebens mit der großen Historie verknüpft war. Lange habe ich geglaubt, unser Schicksal sei untrennbar verbunden mit diesen Annalen. Ja, unser Leben wäre auf eine rätselhafte und schwer zu entschlüsselnde Weise durch sie vorgezeichnet. Ich weiß nicht, ob ich die Episoden um Onkel Yusuf selber gesehen und miterlebt habe oder ob mich die Geschichten seiner Schwester, Nadia, eben meiner Mama, dazu inspirierten, mir eine Erinnerung zu schaffen, die mit mir zusammen groß wurde und mich nie mehr losgelassen hat. Ich bilde mir sogar ein, mich auf jenen Tag besinnen zu können, als es hieß, mein Onkel sei verhaftet worden. Aber Großmutter sagt mir, dazu wäre ich viel zu klein gewesen, ausgeschlossen, dass ich mich daran erinnerte. Noch nicht mal 5 war ich, sagt sie. Trotzdem, wenn ich an meinen Onkel denke, sehe ich ihn vor mir, wie zornig er war am Vorabend des fehlgeschlagenen Putsches und wie er die Regierung samt dem Staat verfluchte. Unter denen stecken doch ein paar Juden des Innern, hat er geschrien. Onkel Yusuf landete also in Australien und in Paradise, einem kleinen Vorort von Adelaide, ließ er sich nieder. Ein faszinierender Name schien mir, besonders als ich erfuhr, dass sich in der Nähe der größte Friedhof der Region befand und noch dazu das erste Krematorium. Auch die nach Australien eingewanderten Drusen hatten dort ihren ersten Friedhof errichtet. Vielleicht erwählten sie diesen Ort sogar seines Namens wegen. Schließlich lag für sie das Paradies von jeher auf Erden oder als ein verheißener Traum, doch gleich weit von Himmel und Erde entfernt. So, das war so eben so eine erste Auslegeordnung dieser großen Familie, die so verzweigt ist. Wir werden das dann später nochmals genauer sehen. Und eben es zeigt sich hier so ein Verhältnis, kollektive Erinnerung, private Erinnerung. Und ich würde gerne Iman kurz dazu befragen. In the passage we were just reading, there's this dialectic maybe between the collective memory and the personal memory. Mm-hmm. And it seems that the personal memory does not exist without the collective memory. Yeah. Is this something special about the...
I think it has to do not only about our community, it has to do about the whole country. First of all, there is no individual in the political sense. There is the collectivity, there is the tribe, there is the family. So always we identify ourselves with the collective and we build up our memory as such. That's why I wrote what I wrote, because even me, when I remember my childhood, it's always related to what was going on outside me.
Also Iman sagt, das sei eigentlich für das ganze Land, also für den Libanon, nicht nur für ihre Community entscheidend oder wichtig, dieses Verhältnis zwischen persönlichem und kollektivem Erinnern. Sie sagt, in dieser, also eben nicht nur in dieser drusischen Gemeinschaft, in der die Geschichte spielt, sondern eben überhaupt in dem Land ist es so, dass sich alle in Clans wieder identifizieren, in Familien zusammenhängen und das Individuum existiert in dem Sinne weder politisch noch sozial eigentlich als eigenstehendes Einheit, eigenstehende Einheit. So, sehr gut. Dann haben wir eine zweite Textstelle zusammen ausgesucht. Das ist eine Stelle, in der Miriam, die jetzt eben wieder zurück nach Beirut kommt, nach 15 Jahren Abwesenheit, in der sie diesen Nur trifft, den amerikanischen Journalisten, dem sie auf dem Flughafen begegnet. Und es kommt zu einem Gespräch und es geht darum, wer was eigentlich davor hat in diesem Beirut, das eben für beide mit der Kindheit zu tun hat, aber für beide in ganz unterschiedlicher Weise.
Should I? قال إنه يعيش في أمريكا منذ كان في العاشرة وإنه ترك أمريكا إلى لبنان هذا العام وإنه زار دبي لأسبوع فقط لعمل صحفي وإنه عائد إلى لبنان لأنه ولد فيه ويريد التعرف إلى البلد الذي لم يزره منذ عام 67 عاد ليفتش عن جذوره بدا لي مضحكا وهو يحدثني عن جذوره مكررا جملته مرات عدة I'm searching for my roots.
Er sagte, seit er 10 war, habe er in den USA gelebt. Dieses Jahr habe er Amerika verlassen, um in den Libanon zu gehen, und er sei nur wegen einer journalistischen Arbeit für eine Woche nach Dubai gereist. Er kehre zurück in den Libanon, weil er dort geboren sei und weil er das Land, das seit 67 nicht mehr besucht habe, richtig kennenlernen möchte. Er kehre zurück, um seine Wurzeln zu suchen. Einfach lächerlich, wie er von seinen Wurzeln schwärmte und den Satz gleich noch ein paar Mal wiederholte, indem er die Lippen spitzte und dabei immer laut und entschlossener rief, »I am searching for my roots.« Nurs Vater war Palästinenser, seine Mutter Libanesin, aber er sprach kein Wort Arabisch. Kennt nicht mal seine Muttersprache, nörgelte ich im Stillen. Dürfte mir schwerfallen, ihm zuzuhören oder auf seine Fragen zu antworten. Das kenne ich zur Genüge von Chris. In wenigen Minuten, die mir endlos lang erschienen, berichtete er von seiner Familie und von seinem Leben, seiner amerikanischen Ehefrau, seiner Tochter. So hastig, wie das alles aus ihm heraussprudelte, war zu vermuten, dass dieses Leben ihn stresste. Und offenbar so sehr, dass er es der erstbesten Person, die ihm zuhörte, gleich anvertrauen musste. Zufällig war ich diese Person. Irgendeine Frau, der er am Flughafen begegnet war. Ich habe jedenfalls keine Kapazitäten, dachte ich, um mir auch noch die Biografien von anderen einzuspeisen. Mir reicht mein eigenes Leben. Mir reichen meine ständigen Versuche, es gegen ein überwältigendes Gefühl der Ohnmacht zusammenzuhalten. Sogar mein Körper begehrte auf gegen die bloße Vorstellung und unversehens straffte er sich wie ein Kämpfer, der Abwehrposition bezieht. Ich spürte, dass mir in diesem Moment die Kraft fehlte, mich an einem einzigen Ort und in einer einzigen Erinnerung zu sammeln. Was immer er erzählte, es würde mich verunsichern und mein Leben noch mehr verstören. Trotzdem hörte ich mich plötzlich mit unverhohlenem Spott sagen, "Why bother searching for roots? I can give you as much as you want, a surplus, if I want to get rid of." Wozu erst mühsam suchen? Ich kann ihnen abgeben, so viel sie wollen. Wurzeln habe ich im Überfluss, möchte welche loswerden. Eine solche Antwort hatte er wohl nicht erwartet. Ich auch nicht. Ich hatte nicht einmal nachgedacht, was ich sagen sollte. Die Worte waren mir unwillkürlich herausgerutscht. Vielleicht lag es an dieser verwirrenden, fruchtlosen Idee, die durch meine unfreiwilligen Umzüge zwischen dem Libanon, Australien und Afrika in mir gewachsen und genährt worden war. Wurzeln sind etwas, das wir selbst reproduzieren und dessen Beschaffenheit wir variieren, genauso wie man beim Kochen je nach Belieben mal dieses, mal jenes Gewürz zufügt. Im Laufe des Gesprächs entstand zwischen uns ein spontanes, knisterndes Einvernehmen, das auf dem Austausch schlagfertiger Bemerkungen beruhte, auf leisem, freundschaftlichem Gelächter. Er war 1945 im Libanon geboren worden und als kleiner Junge mit seinen Eltern in die USA ausgewandert. Nach ihrem Tod hatte er sich aufgemacht, das Heimatland seiner Mutter kennenzulernen. In Beirut bezog er eine kleine Wohnung, die Miete bezahlte die amerikanische Zeitung, die ihn entsandt hatte. Nach Palästina kann ich natürlich nicht zurück, fuhr Nur fort. Schon vor 30 Jahren haben sie dort das Haus meines Großvaters zerstört. Bis 67 war er noch zu Besuch in dieses Haus gekommen, danach durfte er nicht mehr einreisen. Er habe beinahe alles vergessen, sagte er. Nur an die Gerüche der Speisen könne er sich noch erinnern. Sie empfinde er als lebendig und vertraut. Im Grunde kehre er zurück, um jene Düfte wiederzufinden. In den USA habe er für sich und seine amerikanischen Freunde, wenn sie samstagabends bei ihm vorbeischauten, arabisch gekocht. Er habe die Gerichte zubereitet, die er noch von seiner Mutter kannte, habe sich außerdem eine Menge Kochbücher gekauft, aus denen er palästinensische und libanesische Rezepte lernte. Wie eingepaukt schnurrte er die Geschichte seiner Familie herunter, in chronologischer Ordnung, als läse er sie aus einem Buch vor, als gäbe es in seiner Erinnerung keinen Schmerz. Wenn ich erzähle, bewegt sich meine Erinnerung immer in Form einer Spirale. Ich beginne mit einer Episode und im Weiterreden merke ich auf einmal, dass ich wieder bei ihr gelandet bin. Seine Erzählweise war geradezu exotisch, als hätte er eine ahnungslose Ausländerin vor sich, der er das Ganze zeitlich übersichtlich und schön der Reihe nach schildern musste, damit sie auch folgen konnte. Später im Flugzeug dann berichtete mir Nur seine eigene Biografie. Er schien ein tiefes Bedürfnis zu haben, mir alles von sich mitzuteilen. Offen zu reden fällt eben leichter, wenn man von einem Ort zum anderen unterwegs ist. Vermutlich deshalb, weil man in einer solchen Situation die Worte sofort hinter sich lassen kann und ihre drückende Last nicht mehr spürt. So, das war die Einführung von Nur sozusagen, der auf den Spuren oder nach seinen Wurzeln ist. I think it's quite interesting how aggressive she reacts to this saying of him, I'm searching for my roots.
Yeah, I think, yeah, because to understand why she said this sentence, we have to remember that how she left the country. She left it because of the war, and because the war started, actually it started because people were fighting on this word exactly, on the roots. Mm-hmm. Who has more roots than the other? Mm-hmm. And that's how the war started. Mm-hmm. At the beginning. And this war costed her a lot. She lost her only brother. And later on she lost her lover. So for her, roots is equal to violence. Mm-hmm. That's why she doesn't want it anymore.
Also Iman sagt, ich habe sie gefragt, warum diese Person so aggressiv auf dieses Wort reagiert, Roots, Wurzeln. Und sie sagt, für die Figur Miriam hat eigentlich alles, der ganze Krieg, die ganze Verwüstung hat mit diesem Wort begonnen, Roots. Also mit dieser Suche nach den Wurzeln und alle, die eben für ihre eigenen Wurzeln kämpfen wollen und sie verteidigen wollen. Sie hat ihren Bruder an diesen Krieg verloren und später ihren Geliebten. Und damit ist dieser Begriff Wurzeln für sie eigentlich eben mit viel Gewalt verbunden und mit dem Tod.
And I'd like to add one more point. That I'm now in Austria and a part of Europe, and anyone of you will understand what I meant by showing the negative meaning of the word roots, because we are seeing now how the right wing is coming into being represented in Europe, and they use this word all the time.
Also Iman sagt, sie sei jetzt eben in Europa und begegnet diesem Begriff Wurzeln jetzt auch wieder viel stärker, gerade in Europa, in der europäischen Politik, wo der rechte Flügel eben sich auch wieder auf die Wurzeln besinnen möchte. Und das ist natürlich auch etwas unangenehm, quasi, wenn man aus einem Land kommt und nach Europa kommt und dann so ähnliche Mechanismen wieder sieht, die vor sich gehen.
Shall we continue?
Yeah, sure. Wir würden eine nächste Passage lesen. Da geht es nochmals um das Thema Erinnerung. In der Zwischenzeit hat sich die Liebesgeschichte zwischen Nur und Miriam schon heftig entwickelt. Und Miriam hat auch ihre Freunde von damals wieder getroffen, also einige wieder getroffen, und trifft jetzt eben nochmals eine Gruppe von alten Freunden. Das lesen wir jetzt.
كان علي أن أترك نور قبل الخامسة بعد الظهر، انتصار بانتظاري في مقهى الروضة. رحت أنتزع جسدي برفق من بين ذراعيه. بدوت في تلك اللحظة كمن تعيد حبا مسروقا إلى أصحابه. خرجت للقاء انتصار وقررت أن أمشي محاولة أن أجد طريقي بصعوبة بالغة بين غابة السيارات المتوقفة على الأرصفة بين رأس النبع والروشة.
Vor 5 Uhr nachmittags musste ich Nur verlassen. Intisar erwartete mich im Café Al-Rauda. Behutsam begann ich, mich aus seinen Armen zu lösen. In diesem Moment kam ich mir vor wie eine Diebin, die eine gestohlene Liebe an ihren Eigentümer zurückgibt. Ich machte mich auf zu meiner Verabredung mit Intisar und beschloss, zu Fuß zu gehen. Mühsam versuchte ich, einen Weg zwischen den Autos zu finden, die in chaotischem Durcheinander auf den Gehsteigen von Ras al-Nabar bis nach Rauschik parkten. Als ich im Café al-Rauda ankam, wurde ich bereits von Intisar und Malik erwartet. Seit 15 Jahren hatte ich die beiden nicht mehr gesehen. Wie verändert Intisar war. Ihr Gesicht erschien rundlicher, dabei blasser und schlaffer. Ihr Körper wirkte schwer, ihre Bewegungen träge. Nur ihre Markenzeichen, die blitzenden Augen und das nervöse Lachen waren noch genauso wie früher. Kreischend umarmte sie mich. Liebste Mimo! So hatte sie mich immer in unserer Unizeit genannt. Mein Gott, was hatte ich für Sehnsucht, fuhr sie fort, und ihre Küsse explodierten wie Knallfrösche. Plötzlich gewahrte ich, dass sich Leute um mich scharten und einen großen Kreis bildeten. Intisa hatte mich überraschen wollen und die alten Freunde eingeladen. Was für ein Gelächter, ein Ausfragen und Küssen, Schluchzen und Umarmen. Und dann das Erzählen, all die kleinen Episoden, die unvergessen im Gedächtnis geblieben waren. In der ersten Zeit nach meiner Abreise aus Beirut hatte ich noch mit einigen korrespondiert, die ich jetzt vor mir sah. Später, nach der Übersiedlung von Australien nach Kenia, war die Verbindung zwischen uns abgebrochen. So viele Freundinnen und Freunde, die ich ewig nicht gesehen hatte. Nie hätte ich erwartet, dass Intisar sie alle zusammentrommeln würde, um mich bei meiner Rückkehr willkommen zu heißen. Ich war ganz aus dem Häuschen und wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Rima stürmte auf mich los, lachend umarmten wir uns. Am besten erinnere ich mich an die Liebesbriefe, die wir dem Soziologiedozenten an der Uni schickten, rief sie. Ach ja, wo sind sie hin, die schönen Tage? Wie gut waren wir drauf, trotz des Krieges. Richtige Teufel sind wir gewesen, bestätigte ich. Und jetzt, fragte sie schelmisch, bist du immer noch so? Damals hatten wir rote Herzen und Küssmündchen auf die Briefe gemalt, bevor wir sie bei der Poststelle der Universität abgaben, und aufs Kuvert schrieben wir den Namen des Soziologiedozenten mit der Nummer seines Büros in der Fakultät für Literatur und Wissenschaft. Im Café Al-Rauda traf ich die meisten Freunde wieder, Freunde von einst, die sich verändert hatten. Augenblicke des Schweigens traten ein, überbrückt allein durch die Geschichten von früher, Anekdoten aus einer Zeit, als wir noch zusammen waren. Ich musste mich stark konzentrieren, wenn sie über Politik redeten, besonders über die Innenpolitik. Angestrengt verfolgte ich ihre Gespräche und Diskussionen, um wenigstens den roten Faden aufzuschnappen. Trotzdem begriff ich nicht alles. Hierzulande findest du ganz unterschiedliche Gruppierungen, erklärte Intisar. Da gibt's Leute, die schwafeln vom Krieg, als hätte er irgendwo anders stattgefunden, als hätten sie alles vergessen. Die vergangenen Jahre sind für sie Schnee von gestern, über den man in Büchern nachlesen kann. Viele haben verdrängt, wie die Leute auf den Balkonen standen und den jungen Kerlen von der Miliz applaudierten, wenn sie einen wehrlosen Mann durch die Straße schleiften, der das Pech hatte, einer anderen Konfession anzugehören. Sie brachten ihn von irgendwoher angeschleppt, von einer Straßensperre, einem Kontrollpunkt. Na klar, sagen sie, Schwamm drüber, der Krieg ist aus, aber vielleicht ist ja gar nichts beendet. Was soll's, Platz ist für alle, für diejenigen, die vergessen möchten und diejenigen, die sich erinnern wollen. Hauptsache, du weißt, wo du Stellung beziehst. Intisar redete und redete, wobei sie mir mit aufgerissenen Augen ins Gesicht starrte. Es war, als zeigte sie mir mit dem Finger auf mich und bezichtigte mich eines Verbrechens, das ich begangen hatte, ohne mir dessen bislang bewusst zu sein. Wahrscheinlich handelte es sich um ein Vergehen im Zusammenhang mit Gedächtnis, insbesondere dem Gedächtnis von Leuten, die das Land zu Zeiten des Krieges verlassen hatten. Als besäßen Emigranten kein Recht auf Erinnerung, kein Recht, sich an die Gewalt zu erinnern, an den Krieg. Der Krieg ist nicht zu Ende, dachte ich, während Intisar ihre Ausführungen wie eine vorbereitete Ansprache abspulte. Kriegsgeschichten wandern nirgendwo hinaus. Im Gegenteil, sie kehren wiederum zurück an denselben Ort, von dem sie ausgegangen sind, um dort erneut auszubrechen, manchmal in noch brutaleren Formen.
So this was a section about the right to remember, or who has the right to remember.
Yeah.
Is it those who went away, or those who stayed?
We have this is a big issue in Lebanon until now, after the war, because when the war ended, there was not any discussion about the cause of the war, who caused the war. Nobody went to jail, nobody went into trial. Just the contrary, the people who were fighting themselves, they became ministers and deputies until now. So this is a big issue, especially among the young people, that they want really to hold responsible those who did do all this violence. But unfortunately, there is not a solution yet.
Mm-hmm.
For this.
It's not it's not solvable at the moment.
No, it's not. And the young people, they try to live with, because they don't know what happened, why their country has this history, which it has a history which can be read in novels, but not in history books, because the state till now didn't agree upon a common history book. So even in history books, we cannot know what happened.
Also diese Passage, die wir gerade gelesen haben, ist sehr wichtig für die Diskussion, die im Moment noch immer im Libanon geführt wird, nämlich dass niemand öffentlich über die Ursachen des Krieges, des Bürgerkrieges damals spricht, und dass es auch keine, dass die Leute eben, da man nicht weiß, wer wirklich dafür verantwortlich war, auch nicht zur Rechenschaft gezogen wurden. Also es bleibt so ein vages Feld, und für die jungen Leute ist das einfach ein großes Thema, und es ist schwierig, damit umzugehen, auch weil die Geschichtsbücher 1970 etwa enden. Also es gibt keine offizielle Geschichtserzählung, Geschichtsschreibung seit den 70er Jahren, was passiert ist im Libanon. Und man erfährt das eigentlich nur eben durch literarische Bücher.
And the density of the events since the war ended, the density of the events, the violent events, the assassinations that the Syrian regime did in Lebanon before the army went out, these events didn't let us to look back at the war and see what happened, because always we are facing new violent acts.
Mm-hmm. Also es gibt immer noch gewaltsame Ausschreitungen im Land, und das hindert die Leute daran, eben in Ruhe quasi darüber nachzudenken, was davor war, also welche Gewaltsamkeiten eben in dem Bürgerkrieg davor geschehen sind.
Ja.
Jetzt hätten wir noch eine letzte Textstelle, wenn Sie noch mögen. Ja. Auch eine kürzere Textstelle. Diese Textstelle hat mich sehr berührt, weil es nochmals um das Thema Wurzeln geht. Und zwar, weil es eben auch illustriert, wie Wurzeln aufgefasst werden können. Es sind eben nicht nur familiäre Bande, sondern es ist Crossover. Also es gibt Verstrickungen innerhalb verschiedener Clane, Familien oder eben zwischen verschiedenen religiösen Gemeinschaften. Und das hat eben auch mit damit zu tun, wo man zugehörig ist. Es geht darum, also Olga, die Jugendfreundin von Miriam, die wurde als kleines verwaistes Christenmädchen von Miriams Großmutter adoptiert. Die Großmutter, die heißt Nahil. Und diese Geschichte wird jetzt hier kurz referiert. Im Bett erzählte mir Olga auch die Geschichte von ihrer Geburt und vom Tod ihrer Mutter Miriam, nach der mich Nahil genannt hatte, obwohl meine Mama mir einen anderen Namen geben wollte, Asmahan. Immer wieder schilderte Olga, wie sie von ihrer Oma aufgezogen wurde und wie diese vor ihrem letzten Atemzug meine Großmutter gebeten habe, Olga bei sich wohnen zu lassen, auch wenn unsere Familie es sicher missbilligen würde, dass sie als Drusin ein Christenmädchen annahm. Wie gewöhnlich hatte meine widerspenstige Großmutter auf niemanden gehört. Sie adoptierte Olga, die keine Angehörigen mehr besaß, und schickte sie aufs Internat der Nonnenschule, damit sie die gleiche Bildung bekam wie jedes christliche Mädchen aus der Gegend. Der tiefere Grund aber, dass Großmutter trotz Altersunterschieds und einer anderen Konfession so viel Anteil an Olga nahm und sie wie ihre eigene Tochter behandelte, geht auf eine frühe Geschichte zurück, die 7 Jahre vor meiner Geburt begann. Eine Geschichte, die genauso alt ist wie Olga selbst. Während Miriam bei sich daheim mit ihrem Baby niederkam, lag meine Tante, die einen angeborenen Herzfehler hatte, mit dem Tode ringend im Krankenhaus und hauchte ihr Leben aus. Großmutter stand auf der einen Seite neben ihrer Tochter, auf der anderen der Arzt, der Nahil den Rat gab, sie nach Hause mitzunehmen, damit sie friedlich in ihrem Bett im Kreise ihrer Angehörigen sterben könne. Die junge Frau verlor das Bewusstsein, alle hielten sie bereits für tot. Doch kurz darauf kam sie noch einmal zu sich und sagte, sie habe eben gesehen, wie ihre Mutter sie an einem Ort nicht weit von ihrem Elternhaus zur Welt brachte. Sie habe sich selbst als ein kleines Baby gesehen,
das aus einem engen, finsteren Tunnel herauszukriechen versuchte. Ja, für Augenblicke haben sie sich im dunklen Mutterleib hocken sehen. Beeilt euch, stammelte die junge Frau erschöpft, schmückt mich, kleidet mich an, meine Mutter kommt nieder, meine Mutter bringt mich zur Welt. Vom Kreuz an ihrem Hals tropft der Schweiß. Danach fiel ihr Kopf zur Seite und sie verstummte. In diesem Moment war allen Anwesenden klar, wer das Kind sein musste, das zur gleichen Zeit geboren wurde, als meine Tante starb. Denn ihr Tod trat ein, während Miriam mit Hilfe der Hebamme, die extra aus Alley herübergekommen war, bei sich daheim ein schönes Mädchen zur Welt brachte. Nur einen Tag darauf ging es auch mit Miriam zu Ende. Es hieß, sie sei an einer Vergiftung gestorben, weil sich die Nachgeburt nicht ablösen wollte. Unmittelbar nach der Entbindung aber hatte sie dem Mädchen noch einen Namen gegeben. Halb bewusstlos schon nannte sie es Olga. Für jeden, der an Reinkarnation glaubte, stand fest, dass meine Tante gestorben und wiedergeboren worden war.